Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist auch wieder der Uli. Servus.
Hallo, servus.
Und der frivole Philipp ist auch da. Hi, mein Lieber.
Hallo.
Es ist soweit. Wir sind wieder bei der schönsten Folge des Jahres angekommen, weil wir jetzt noch mehr Musik hören durften als sonst jedes Mal und nicht so viel dazu aufschreiben müssen, sondern mehr unsere Gedanken frei fließen lassen können. Aber zuerst muss ich fragen, wie habt ihr die Feiertage überstanden?
Besinnlich und stade. Mit viel Essen, viel Wein, viel Bier. Bin jedenfalls sehr viel runder geworden.
Ja, bei uns auch. Ganz, ganz gechillt und entspannt. Kann mich nicht beschweren.
Was waren die schönsten Geschenke?
Die wir bekommen haben oder die wir gemacht haben?
Je nachdem.
Ich habe von meinem Bruder ein Ratgeberbuch von Steve O bekommen, der Jackass-Mitglied, mit dem wunderschönen Titel A Hard Kick in the Nuts, What I've Learned from a Lifetime of Terrible Decisions.
Dein Bruder kann dich nicht leiden, oder?
Nee, aber mir ist aufgefallen, dass ich mir richtig schwer tue, englische Bücher zu lesen. Ich habe für 10 Seiten eine halbe Stunde gebraucht.
Und hast du schon eine Lehre daraus
gezogen? Ja, noch nicht.
Gezogen?
Es ist keine Hochliteratur, aber ich bin erschrocken, wie schlecht mein Englisch mittlerweile geworden ist.
Ich habe auch schöne Geschenke bekommen. Unter anderem eine Karte für Wilco in Dachau. Wilco-Konzert, neue David Bowie Graphic Novel von Reinhard Kleist, ein Island-Bildband und von meinen Töchtern was sehr Schönes. Die haben heimlich Fotos rausgesucht von sich, wo sie beide drauf sind als Babys bzw. kleine Kinder und haben die nachgestellt.
Oh,
da ein Album draus gemacht. Und das hat mich sehr gerührt, war sehr lustig.
Da geht einem das Herz auf.
Die jetzt 17-Jährige, die 12-Jährige im Arm hält, genau wie auf dem Foto, wo sie als 4-Jährige die 1-Jährige auf dem Arm hielt und so. Und mit verschmierten Ketchup-Mündern und also wirklich sehr, sehr, sehr nett gemacht.
Herzzerreißend. Ja. Ab morgen dann auf unserem Instagram-Kanal unter Love is Noise Podcast zu sehen.
Was hast du denn bekommen, Max?
Bei uns hat dieses Jahr wirklich nur das Kind was bekommen. Wir haben das eiskalt durchgezogen. Und deshalb habe ich mich vor Weihnachten vor allem mit, wie jedes Jahr, mit den Vinylalben, die mir noch gefehlt haben,
beschenkt.
Mir selbst eine Freude gemacht. Und es hat sich als ganz gutes Verfahren erwiesen, nachdem ich dann alle Alben des Jahres nochmal durchgegangen bin und sich das wirklich, so die Reihenfolge erst richtig rauskristallisiert hat, erst dann viel zu kaufen und nicht schon übers Jahr verteilt, weil ja manche Fehleinschätzung dann doch zutage tritt.
Clever, ja.
Aber das erklärt auch, warum du so wahnsinnig viel Zeit hast zum Musik hören, während der Philipp und ich in der Stadt unterwegs sind und Geschenke kaufen. Das erklärt einiges.
Du, das Kind hat so viel bekommen, das hat alles die Erwachsenengeschenke wieder ausgeglichen.
Wobei ich das wirklich sehr, sehr gern mache. Ich krieg gern geschenkt und ich schenke gern. Das ist wirklich, mache ich sehr gern. Da wird es auch etwas übertrieben, wird mir nachgesagt. Aber
Schenken genieße ich, aber geschenkt bekommen, damit kann ich gar nicht umgehen. Ich mag das nicht so. Wenn man sich so freuen muss über Sachen, die man gar nicht so toll findet.
Ja, da ist mein Sohn immer sehr offen, wie viele Kinder, glaube ich. Er sagt dann immer, das habe ich mir nicht gewünscht, wenn das unvorbereitet kommt. So solltest du das auch handhaben.
Ja.
Okay, wir haben, ich komme mal zum geschäftlichen Teil, wir haben eine E-Mail-Adresse, an die wir gerne mal wieder etwas mehr Post hätten. Die lautet loveisnoisepodcast@gmail.com für all eure Fragen, Anregungen, Lobkritik, was ihr wollt. Und wenn ihr es euch leisten wollt, uns mit 99 Cent im Monat zu unterstützen, damit wir nicht jeden Monat draufzahlen, dann klickt bei Spotify mal auf die 2. Folge von Love is Noise Plus. Als Dankeschön habt ihr dann auch jeden Monat Zugriff auf eine kurze Extrafolge mit zusätzlichen News, Reviews und Plattentipps. Beim letzten Mal habe ich beispielsweise alle Alben von The Cure gerankt und in der nächsten Folge spreche ich dann über meine Plätze 30 bis 16 der Alben des Jahres. Und in diesem Zuge auch vielen Dank an die ersten HörerInnen, die sich schon ein Abo geklickt haben, besonders an unseren Lieblingspostboten Markus, mit dem ich danach ein bisschen geschrieben habe, der mir die anderen Bands von Mike Watt neben den Minutemen empfohlen hat und ein paar Songs geschickt hat, die mir bis dahin noch eine Blackbox waren. Und so habe ich dann doch ein paar Songs von Firehose zum Beispiel für mich entdeckt. Danke dafür, was, Markus.
Kanntest du nicht?
Na, das, ja, das sind die... Das
ja,
sind
das
die
ist halt so meine Generation.
20 Jahre, die uns was trennen, ja.
Ja.
wenn euch diese reguläre Folge im Monat aber reicht oder das Geld nicht so locker sitzt, no problem. Ihr helft uns auch sehr, wenn ihr uns in der Podcast-App, in der ihr uns hört, bewertet oder es euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden sagt, dass es uns gibt. Und nicht vergessen, wie jeden Monat gibt's zu dieser Folge auch eine eigene Spotify-Playlist, in der ich von allen Alben, die wir heute besprechen, ein Lied lasse. Und da das heute eine Menge werden, wird es auch eine sehr lange Playlist. Und bevor ich es vergesse, ganz wichtig, ich muss noch erwähnen, dass wir drei unsere aggregierte Top-10-Liste, also die offiziellen Love is Noise Top-10-Platten, zusammengestellt aus unseren, am 7. Januar bei unserem Freund Timo von Vinyl und vorstellen werden. Und das könnt ihr dann sogar im Videostream live verfolgen auf Twitch oder YouTube und uns dabei bestaunen, wie wir mit den dazugehörigen Schallplatten wedeln. Wir freuen uns jedenfalls schon riesig und sind auch ein bisschen aufgeregt. Und den Link dazu, sowohl zu YouTube als auch Twitch, findet ihr in den Shownotes. Das Ganze wird aber auch als Podcast im Feed von Vinyl und im Nachhinein veröffentlicht. Aber ein paar News gibt's trotzdem. Starten wir doch damit.
Indie News.
Kommen wir zu den Beefs des Monats. Es sind die kleinen Strohhalme, an die wir uns noch klammern können, aber die offizielle Donald Trump-Gitarre muss wohl vom Markt genommen werden. Das wunderschöne Modell mit Weißkopf, Seeadler und goldenem Autogramm auf dem Korpus und Make America Great Again auf dem Hals kopiert nämlich leider 1:1 die Form der Gibson Les Paul Akustikgitarre, weshalb der Traditionsbetrieb nun eine Unterlassungsklage gegen die Bauer von Trump Guitars erhoben haben. Sorry also an alle, die sich bei den Weihnachtsgeschenken umorientieren mussten.
Kid Rock. Das ist doch die ideale Gitarre, um sie dann so ganz metalmäßig nach dem Auftritt auf der Bühne zu zerschlagen.
Oder davor.
Nicht viel kaputt. Oder davor.
Ich würde schon sagen davor. Dafür, dass er seine Gitarren mit Seidenhandschuhen anfasst, ist Noel Gallagher bekannt. Dass er seine Gitarre mehr streichelt als anschlägt. Ja, und Noel hat wieder Streit mit einem alten Bekannten. Bei einer Privatveranstaltung anlässlich seines neuen Biopics Better Man soll nämlich Robbie Williams sich über das Dynamic Pricing der Tickets für die Oasis Reunion echauffiert und sich daraufhin in einem aufgesetzten Mancunian Accent über die Gallaghers lustig gemacht haben, die von den Machenschaften ihres Veranstalters angeblich nichts gewusst hätten. Noels Replik folgte prompt und trocken. Oh yeah, well I'm glad he's giving up on Dynamic Eating, spielte er auf Williams Gewichtsschwankungen der Vergangenheit an.
Body Shaming.
Body Shaming gegen Robbie Williams.
Robbie Shaming.
Da sind wir selbst bisweilen ja auch nicht unschuldig, deshalb wollen wir da jetzt nicht zu sehr mit dem Finger zeigen. Ich gebe es zu, ich habe mir mit 14 Jahren einmal ein Creed-Album gekauft und habe mich so zum Mittäter des historischen Unrechts des Erfolgs dieser Band gemacht. Conor Oberst von den Bright Eyes jetzt in eine Reihe mit Sophie Scholl zu stellen, ging natürlich zu weit, aber wie er nun im Podcast von Rick Rubin und Malcolm Gladwell verriet, hat er nicht geschwiegen, als es darauf ankam. Für wenige Monate war Obersts erste Band, Commander Venus, nämlich Labelmates von Creed. Nachdem das Ehepaar Meltzer das Label Grass Records gekauft und den Wind-Up umbenannt hatten. Als die ihm damals dann Songs von Scott Stapp und Co. vorspielten, habe er sie zur Vernunft bringen wollen und darauf hingewiesen, dass Creed wie eine furchtbare Version von Pearl Jam klängen. Doch Diana Meltzer habe in Scott Stapp den neuen Jim Morrison gesehen. The rest is history. Oder sad, wie Donald Trump tweeten
finanziell werden sie es nicht bereut haben. Also glaube ich, zumindest mehr Geld eingenommen als mit Bright Eyes.
Ich glaube, 20 Millionen verkaufte Alben in den USA.
Ja. Ich habe es ja auch da stehen, aber ich wurde mit bemustert. Also ich habe nicht aktiv daran teilgenommen.
Ich habe mir damals auch Weathered gekauft und ich fand es als junger Mann gar nicht so schlimm. Jetzt ist es mir natürlich hochgradig peinlich.
Das heißt, du hast die dritte Platte sogar noch gekauft.
Ja, das ist die einzige, wo ich besitze. Und ich fand den Song My Sacrifice.
Ich schäme mich selbst, dass ich das noch weiß.
Ja, ich fand My Sacrifice gar nicht so schlimm, aber wenn ich jetzt das Video, ich habe mir neulich mal wieder angeschaut, ach, das ist ja also wirklich, ich tut mir so wirklich leid. Also, schlimm, ganz schlimm.
Und heutzutage natürlich Trump-Jünger auch.
Ja, was sonst?
Und Scott Stapp hat in einem neuen Biopic über Ronald Reagan Frank Sinatra gespielt. Ja, kann man sich auch denken, wo die Filmemacher politisch zu verorten sind.
Wissen wir ja, wer diese Trump-Gitarren kauft, offenbar.
Evangelikale.
Ja, mal schauen, mit was Mark Tremonti dann aufläuft. Ich schäme mich, ich kenne auch noch deren Namen. Das ist wirklich schlimm. Wir haben diesmal zwar keine konkreten Albumankündigungen, aber dafür eindeutige Indizien, die für 2025 auf zwei hochkarätige Releases schließen lassen. Pulp haben nämlich Island Records gern Rough Trade den Rücken gekehrt und sind damit wieder eine echte Indie-Band. Zwar liegt ihr letztes Album schlappe 23 Jahre zurück, doch nachdem sie seit ihrer Reunion 2022 auch neue Songs im Repertoire haben, scheint ein neues Album in Anbetracht des Labelwechsels mindestens realistisch. Und darauf würden wir uns freuen.
Tun wir.
Würden wir vielleicht als kurz und gut mit in der Sendung unterbringen im Podcast.
Genau.
Wenn wir gut drauf sind.
Ja. Ebenfalls realistisch für kurz und gut ist Robert Smith zufolge ein weiteres Cure-Album noch vor dem nächsten Sommer. Lediglich die Reihenfolge der wahrscheinlich 10 Tracks stehe noch nicht fest, sagte er in der britischen Radiosendung Exposure. Und dass das Material nicht so düster sei wie zuletzt auf Songs for a Lost World. Immer her damit, sagen wir.
Ja, aber wenn sie die Qualität halten, dürfen sie gern weitermachen, aber stellt sich auch die Frage, ob dann so eine inflationäre Veröffentlichungspolitik nicht ein bisschen den Mythos aushöhlt, weil das Besondere an der Platte war ja auch diese 16 Jahre Wartezeit und jetzt kam ja das Live-Album auch noch raus und es ist gerade ein bisschen viel, was sie machen. Also ich hoffe mal, dass sie den Standard dann auch halten können. Aber es gibt ja einige Songs, die von Konzerten bekannt sind, die noch fehlen und vermisst werden. Also da sind wir mal optimistisch.
Solange die Songs auf dem neuen Album kürzer sind, wie die beim jetzigen.
Ah!
Einverstanden.
Und als inflationär kann man zwei Alben in 16 Jahren nicht bezeichnen. Auch wenn sie kurz
sind. Im Schnitt dann schon.
Ja, immer her damit, sagen wir bei The Cure. Weg damit, sagte Philipp allerdings sinngemäß in unserem Google-Doc zum neuen queeren Country-Song Sugar in the Tank von Julian Baker und Torres. Wohlgemerkt nicht, weil der Song queer ist, sondern, Zitat Philipp, furzlangweilig.
Ja.
Uli hält sich, anders als ich, bei Country ja eh lieber raus, also meine Meinung. Sehr konventionell und sicher nicht schlecht, aber unter ihren Möglichkeiten.
Ja.
Die Strophen klingen angenehm nach Waxahachie, aber der Refrain fällt gemessen an den stimmlichen Möglichkeiten dieser Damen unerwartet flach aus, weil Julian Baker gnadenlos nach hinten gemischt wurde und auch keine Boy-Genius-Harmonien auspackt, sondern einfach eine Oktave höher singt. Und da wäre dann doch mehr drin gewesen. Möchtest du dein Urteil noch unterfüttern, Philipp?
Herauskommt eben ein Song, der mich von keiner Sekunde an irgendwie gepackt hat. Also einfach furzlangweilig. Ich dachte mir, was? Zwei so großartige Künstlerinnen und dann das ist das Ergebnis? Naja.
Ich habe mich bei dem Video nur die ganze Zeit gefragt, ist jetzt Torres so groß oder Julian Baker so klein?
So klein.
Ja, tatsächlich.
Okay. Das hat mich dann so beschäftigt, dass ich dann irgendwie vergessen habe, richtig zuzuhören. Ich glaube, ich fand den ganz okay, den Song.
Schon Morrissey wusste, some girls are bigger than others. Und auch wenn er in den letzten 17 Jahren wahrscheinlich noch nie so irrelevant war wie jetzt, ist es mittlerweile eine Love is Noise Tradition, Barack Obamas Songs des Jahres auf gemeinsame Schnittmengen abzuklopfen. Mit Lunch von Billie Eilish und Squabble Up von Kendrick Lamar hat er auf jeden Fall schon mal zwei meiner liebsten Nicht-Indie-Songs dabei. Aber dann setzt man wirklich die rosarote Brille auf und wird nochmal extra wehmütig nach seiner eigentlich gar nicht so tollen Präsidentschaft. Favorite von Fontaines D.C., Volltreffer, Right Back to It von den Alt-Country-Sweethearts des Jahres, Waxahachie und MJ Lenderman, Bingo und den letzten darfst du, Philipp.
Er hat Jack White mit draufgenommen mit That's How I'm Feeling. Nicht mal der beste Song des Albums, aber immerhin. gut gemacht, Barry.
Ja, gehe ich auch bei allen drei Songs mit. Wobei, ich finde sogar noch einen hat er, Bonnie Light Horseman. Kennt ihr die?
Ja.
Das ist irgendein Typ von den Shins dabei und Fruitbats.
Ah, ja, genau, da.
Und irgendein Josh Kaufman, der bei National und Taylor Swift auch schon mitgemischt hat, finde ich auch ganz hörenswert.
Und die Anais Mitchell, die ich auf ihren Soloalben tatsächlich noch lieber mag. Das erste Album von denen fand ich ganz gut, von Bonnie Light Horseman, aber das dieses Jahr hat mir nicht so getaugt.
Ich kenne das nicht komplett, aber was ich so gehört habe, fand ich ganz ansprechend.
Habe ich gerade gesagt, that's what I'm feeling? Ich meinte natürlich, that's how I'm feeling,
Entschuldigung. That's how I'm feeling, ja.
Ja, Entschuldigung.
Und du hattest auch gesagt, nicht der beste Song der Platte, das hast du dir auch versprochen.
Nein, das ist
tatsächlich auch mein liebster Song der Platte.
Konventionellste Song der Platte.
Jetzt bist du im Ansehen von Jack White gerade mächtig gesunken.
Nein.
Wittere ich hier kritische Zwischentöne bezüglich dieses Künstlers deinerseits?
Nein.
Ich glaube nicht, nein.
Bin ich immer auf die Top 10 gespannt.
Und damit geht es auch ohne Umschweife direkt zu unseren Alben des Jahres 2024.
Der Headliner.
Die hochwissenschaftlichen Verfahren, mit denen wir bei unseren Listen landen, die haben wir in der Vergangenheit ausführlich erläutert, aber wollt ihr euer Vorgehen nochmal kurz zusammenfassen, Philipp?
Ich schreibe mir die...
Du hast ja kein Vorgehen.
Ich schreibe mir die 20 besten Songs, Alben des Jahres immer auf.
Und, ja, super.
Und die meisten habe ich schon beim ersten Hören als auf einer Hotlist und am Ende ändert sich oft nicht mehr vieles, sei denn ich sehe eure und denke mir, scheiße, genau, die habe ich vergessen.
Ja, ich führe immer Buch jeden Monat über meine Plattenkäufe, weil ich sonst einen Überblick verliere und dann kopiere ich mir das alles in eine Datei, dann schmeiße ich erstmal alles raus, was älter als 2024 ist und dann...
Bleiben 70 übrig?
Ja, so ungefähr. Dann schmeiße ich raus, wo ich mich frage, warum hast du das eigentlich gekauft? Und dann bleiben meistens so 40 übrig. Und da versuche ich dann nochmal 15 draus zu destillieren, was echt anstrengend ist. Ich habe dann aber so den Künstlern gegenüber so ein schlechtes Gewissen. Wenn ich dann denke, jetzt hört Jack White irgendwie den Podcast und denkt sich, oh Mann, der hat mich wieder nur auf Platz sowieso. Und dann
der mag dich eh nicht mehr.
Ein bisschen mit mir. Ja, der kann mich eh nicht leiden. Das weiß ich schon. Aber es ist nicht so, dass man es sich einfach macht. Also da ist schon einige Nächte gehen da schon drauf dafür, für dieses Spielchen.
Zum Glück sind die letzten beiden Monate des Jahres ja so release-arm, dass man dann Zeit hat, die bisherigen des Jahres nochmal zu hören. Ich schreibe mir während des Jahres immer eine Liste mit denen, die mir potenziell sehr gut gefallen. Und das sind dann am Ende so 120 ungefähr. Und dann fange ich an, die nochmal durchzuhören und fange bei erstens an und dann beim zweiten Album schreibe ich dann, war das besser als das erste oder schlechter als das erste, das ich gehört habe, und dann kommt es darüber oder darunter und so ergibt sich dann nacheinander, immer kann ich immer sagen, ist es besser als die oder schlechter als die, und dann sortiert sich das ein und am Ende habe ich im Grunde dann ja eine Top 100, wenn ich wollte.
Ich fand es heuer auch wirklich schwierig, also wenn es immer so ein Indikator ist für die Qualität des Musikjahres, fand ich, glaube ich, 2024 ein ziemlich gutes Jahr. Weil ich jetzt locker auch beim Hören eurer Top Ten dann wieder noch 3-4 Platten entdeckt oder gemerkt habe, dass ich die nicht gebührend mir angehört habe vielleicht, die ich auch noch irgendwie gern untergebracht hätte. Also ich fand es wirklich schwierig heuer.
Ja, generell gut, aber es war halt auch schwierig, weil, haben wir glaube ich schon mal gesagt, weil so die richtigen 1-2 Kracher haben auch gefehlt, wo man sagt, wow, Platte für die Insel.
Ja,
ihr habt mir meine Frage schon vorweggenommen. Also ich muss auch sagen, ich habe selten so viele Alben gehabt in einem Jahr, wo ich, wenn ich es mir leisten könnte, könnte ich mir die Top 70 auf Vinyl kaufen und wäre bei keiner enttäuscht, tatsächlich.
Ja, aber da du keine Weihnachtsgeschenke verteilst, kannst du es ja leisten.
Wenn du wüsstest, was das Kind alles bekomme.
Ja, aber da sieht man auch den Unterschied zwischen uns, weil ich glaube, ich käme mit Hängen und Würgen auf 50 Platten, aber niemals auf mehr als 50 dieses Jahr.
Na, ich schicke sie dir nochmal, meine Top 100. Den Resturlaub bis morgen noch damit zu bringen. Okay, dann Philipp, starten wir doch mal mit deinen Honorable Mentions, deinen Plätzen 15 bis 11.
Mache ich doch gerne. Auf Platz 15 habe ich, ich muss sagen, als Jüngster im Bunde bin ich auch in diesem Jahr oft auf euren Input angewiesen gewesen. Und hier geht mein Dank an der Uli, der dieses Album gelobpreist hat, nämlich Mannequin Pussy mit I Got Heaven. Das ist für mich Wohlklang und Krach mit Warpaint-Vibes, eine himmlische Sache. Auf Platz 14 Adrian Lenker mit Bright Future. denn auch außerhalb von Big Thief beweist sie, dass sie zu den besten Songwriterinnen der Generation Bridges gehört. Ich finde, so muss Vogue 2024 klingen und dank Lenkers Inbrunstgesang fesselt einen fast jedes Stück vom Fleck weg. Auf Platz 13 eine Band namens The Last Dinner Party mit Prelude to Ecstasy. Da möchte ich nichts mehr dazu sagen, denn ich habe das Gefühl, da kommt noch was. Auf Platz 12 Sleater Kinney mit Little Rope sind dieses Jahr irgendwie ein bisschen untergegangen. Zu Unrecht, wie ich nach dem Wiederhören dieses tollen Albums gemerkt habe. Die Songs sind gewachsen, die Mischung aus laut und leise, Introspektive und Pathos, Trotz und Verzweiflung. Ja, das ist halt emporheben und abgründig zugleich. Mich lassen sie jedenfalls nicht mehr so schnell los. Und auf Platz 11 die guten alten Libertines mit All Quiet on the Eastern Esplanade. Als Libertines Ultra bin ich einfach heilfroh, dass sie alle alive und well und gut bis sehr gut genährt sind und dass sie sich offenkundig so wohlfühlen in ihrem neuen Dandytum, dass sie derart viele tolle Songs und kleine wie große Hits rauskaut haben. Ist mir jedenfalls viel lieber als Blur oder Oasis.
Zu Adrian Lenker hörten wir später übrigens auch noch mehr, Philipp, das hast du übersehen.
Ach shit.
Aber da musst du dann still sein.
Ja, Mannequin Pussy, wie gesagt, Tipp von mir. Danke, dass du es dir angehört hast. Und
yes.
Ich habe sie selber gar nicht in meinen Top 15, aber auch eine der Platten, die man ohne weiteres hätte unterbringen können. Zu Adrian Lenker kommen wir später noch, zu Last Dinner Party kommen wir auch noch. Zu den Libertines sage ich auch noch was. Und Sleater Kinney fand ich auch eine nette Platte. Allerdings nicht über die volle Spielzeit so richtig überzeugend. 3-4 Highlights, aber bei mir eher auf den hinteren Plätzen.
Mannequin Pussy werden tatsächlich nächstes Mal bei meinen Songs des Jahres wieder auftauchen. Super Band, tatsächlich mein letztes Konzert vor Corona gewesen. Aber auf Albumlänge haben mich tatsächlich weder Patience 2019 noch I Got Heaven so überzeugt wie ihr 2016er Album Romance, das ich damals wenige Tage nach Donald Trumps ersten Wahlsieg reviewed habe. Mal kurze Sympathie, um in Erinnerung zu schwelgen. Kurzes Zitat.
Uiuiui.
Alle Sympathie für Donald Trump. Egal, ob sich Donald Trump als der Typ Autokrat entpuppt, den seine Sympathie für Wladimir Putin nahelegt, bedarf es in den USA nun auch einer lebendigen, subversiven Gegenkultur, wie Pussy Riot sie in Russland repräsentieren. Dass Mannequin Pussy aus Philadelphia diese Rolle auch abseits anatomischer Bezüge mit ausfüllen können, bewies unlängst eines ihrer Konzertplakate, das den President-Elect mit der Hand im Schritt einer Schaufensterpuppe zeigte. Bla 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 und so weiter. Worauf ich hinaus will, Mannequin Pussy, ich habe euch vor 8 Jahren schon so hoch geschrieben, dass ihr mir spätestens jetzt eine Revolution schuldet.
Mein Segen hätten sie.
Sleater Kinney fand ich nach den letzten beiden Alben auch echt wieder sehr gelungen. Nur ein paar Ausraster haben mir darauf gefehlt. Etwas beherrscht.
Ja, gut.
Bis auf den Refrain von Hell. Okay, dann meine Honorable Mentions. Platz 15. Future Islands mit ihrem, meiner Meinung nach, besten Album People Who Aren't There Anymore. Instrumental so stimmig wie immer, nur noch besser produziert. Den Unterschied macht einmal mehr Sam Herring mit seinen bisher größten Hooks und seiner vielseitigsten Vocal-Performance überhaupt. Platz 14, Weltuntergang mit dem Noise-Rock von Chad Pyle und ihrem zweiten Album Cool World, das den perfekten Soundtrack zu diesem miserablen Jahr liefert. In meiner Review vor 2 Monaten hatte ich noch Hoffnung für die USA, aber auch die wurde hier unter tonnenschweren Riffs begraben. Ich wiederhole mich gerne, das Album, das ich mir von Jesus Lizard gewünscht hätte. Platz 13, English Teacher mit This Could Be Texas, mehr dazu später. Platz 12, Vampire Weekend, Only God Was Above Us, mein bisher liebstes von ihnen, das im Laufe des Jahres sogar noch gereift ist, sodass mir nun selbst die Songs ans Herz gewachsen sind, die mich in meiner Review im Mai noch nicht so überzeugen konnten. Eine makellose, detailreiche Produktion, unscheinbare und dafür umso nachhaltigere Melodien. Ein Kopfhöreralbum. Und für Platz 11 muss ich gleich 2,5 Leuten danken. Danke an unseren ehemaligen Gast Vinyl and the Wolf Wolfgang, der Midas von Wunderhorse in einer Preview-Folge von Vinyl und empfohlen hat. Grüße Timo und bis bald. Und danke auch an unseren Gastmusiker Vincent alias Joschko, der mich dazu gebracht hat, diesem Album noch eine zweite Chance zu geben, nachdem ich es erst als nur zur Hälfte gut abgehakt hatte und dann nochmal neu entdecken durfte. Und zwar als Indie-Rock ohne jeden Schnickschnack, trocken, präzise, mit starken Songs und der richtigen Balance aus Noise und Melodie. Das muss man dieses Jahr gehört haben.
Was English Teacher angeht, das wäre mein Platz 17. Und Vampire Weekend wäre mein Platz 18.
Und Vampire Weekend waren bei mir auch so im erweiterten Kreis. Also ich habe ja so ein bisschen Berührungsängste mit Vampire Weekend, weiß man ja, gewissen Songs. Die Platte hat mich aber versöhnt und fast in die Top 20 hätte es geschafft. Wenn wir Top 20 gemacht hätten, wären sie dabei. Wahrscheinlich so Platz 16, 17. Ich habe das noch nicht so genau ausgetüftelt ab Platz 15. Aber schon sehr gute Platte.
Und vor allem English Teacher habe ich wieder euch zu verdanken. Auf die wäre ich ohne euch auch nicht gekommen.
Siehste mal.
Ja.
Dann komme ich jetzt mit meinen Platz 15, Endless Wellness. Was für ein Glück. Dazu kommen wir auch später. Auf Platz 14 sind bei mir Sprints und Letter to Self. Eine Platte, die fast schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil sie nämlich tatsächlich schon im Januar 2024 erschienen ist. Aber über das Jahr sehr gut gealtert und nach The Murder Capital und Fontaine's DC bereits die dritte Post-Punk-Offenbarung aus Dublin. Also irgendwie scheint da in der Stadt was zu sein, was Bands inspiriert. Ach, Dublin. Ja, so ein Mixtur aus düsterem mit unter leicht hysterischem Post-Punk, dann ein bisschen treibenden Garagen-Punk, Noise-Rock. Lebt vor allem von dem rotzigen und sehr wandlungsfähigen Gesang von Frontfrau Carla Chubb, die sich da ihre Wut und ihren Frust ohne Rücksicht auf Verluste von der Seele singt. Also ein Album, das man nicht vergessen sollte, auch wenn schon ein bisschen Patina angesetzt hat. Auf Platz 13 habe ich auch die Libertines mit All Quiet on the Eastern Esplanade. Einfach eine Comeback-Platte, die man so kaum erwarten durfte. Und der gute Pete scheint tatsächlich noch rechtzeitig die Kurve bekommen zu haben, seit er in seiner Wahlheimat Frankreich der Gattin zuliebe von Heroin und Crack auf Baguette und Camembert umgestiegen ist. Und dieses Album beweist, dass er auch ohne verbotene Substanzen und wilde Exzesse grandiose Musik machen kann mit seinem alten Kumpel Carl Barrett. Ein Album voller Hits, Schrammelrock-Hymnen, Run, 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 Oh Shit, Be Young, paar Britpop-Hits, also wirklich ein sehr abwechslungsreiches Album mit hohem Entertainment-Faktor. Ja, und auf Platz 12 sind bei mir die Idols, auch dazu kommen wir später. Und auf Platz 11 ist bei mir Ketka, gute Laune ungerecht verteilt, und auch dazu kommen wir später.
Also Ketka sind mein Platz 20.
Sprints sind, oh Gott, muss ich auch noch, mein Platz, jetzt schaue ich nach, da ich in meiner Top 100, obwohl, das ist ja eigentlich den Abonnenten vorbereitet. Nee, Platz 29. Und definitiv Kandidaten für den Titel Newcomer des Jahres. Und wenn alle Comeback-Alben so gut klängen wie das der Libertines, sollten sich mehr Bands auflösen oder clean werden. Nichts auszusetzen.
Und Endless Wellness ist mein Platz 16 übrigens. Und mit dem Rest bin ich absolut einverstanden. Bis auf das, dass Idols natürlich viel zu weit hinten sind beim Uli, aber dazu später mehr.
Und jetzt ab zu den Top 10. Deine Nummer 10, Philipp.
Also wenn die große Kim Deal mit 63 Jahren ihr erstes Soloalbum veröffentlicht, dann wäre es Blasphemie, die Platte nicht in die Jahrestop 10 aufzunehmen. Und da ich mich nicht der Gottes- oder Göttin-Lästerung schuldig machen will, landet Nobody Loves You More auf meinem Platz 10. Und da würde es auch da landen, wenn ich kein Kim-Jünger wäre, weil das Album von ein, zwei Aussetzern abgesehen genauso großartig geworden ist, wie ich mir ein Kim Deal-Solowerk gewünscht habe. Ein Rock- und Pop-Spielplatz, eine Zeitreise, eine Leistungsschau, auch ein Ist-Zustand, a good time pushed. Dankeschön, Kim.
Ja, wir hatten es ja erst kürzlich besprochen. Ich finde es sehr unterhaltsames, angenehm freakiges und auch sehr abwechslungsreiches Album. Und vor allem in der ersten Hälfte wirklich starke Songs auffährt. Nobody Loves You More, Coast, Crystal Press, Discobedience. Und dann finde ich aber, baut ein bisschen ab hinten raus. Also dann kommen wirklich ein, zwei, drei Songs, die so vor sich hin plätschern. Deshalb bei mir im Ranking eher irgendwo zwischen Platz 20 und 30.
Ich finde es definitiv besser als das Pixies-Album, aber irgendwie auch seltsam zerrissen zwischen diesen Big-Band-Balladen und den semi-krachigen Rocksongs.
Das heißt Abwechslungsreichtum.
Ja, aber es muss ja auch irgendwie einen roten Faden geben.
Ah ja, rote Faden.
Den vermisse ich so ein bisschen.
Ah ja, gut.
Den hat natürlich meine Nummer 10. Ich habe dieses Jahr mehrere Alben in meiner Top 10, die einem nicht viel abverlangen, sondern einfach nur geben. Und ein solches Album ist Fate and Alcohol, das Abschiedsalbum von Japandroids. Ein reiner Dienst am Fan. And I'm so here for it, baby. Melancholisch, punkigem Indie-Rock wie diesem gehe ich schließlich immer auf den Leim. Grüße an die längst vergessenen Beach-Slang und sehe deshalb auch gerne über die ein oder andere cringy Textzeile hinweg. Ein Endorphinrausch, der gerne auch noch einen Ticken härter hätte rocken dürfen, aber man kann nicht alles haben. Uli, du magst auch noch was dazu sagen.
Ja, wir haben es beide auf Platz 10, ich auch. Wir haben es kürzlich besprochen, ich war alleine dabei. Also meine Rezension wurde damals vom Matze vorgelesen.
Ach, das war der Matze, stimmt. Das warst ja gar nicht du.
Deswegen, ja, es klang wie ich. Aber jetzt kann ich auch mal selber was dazu sagen. Ja, macht den Abschied wirklich nicht leichter von der Band. Mir ist immer noch ein Rätsel, wie Brian King und David Prowse, also nur mit Gitarre und Drums diese Energie und Dringlichkeit entfachen, wie sie andere Bands in Fünferbesetzung nicht hinkriegen. Und trotzdem bleibt immer noch, so angesprochen, dieser Platz für melancholische Zwischentöne. Und ja, wenn man ein Faible für hymnischen Garagenrock mit Punkrock-Einschlag hat, kam man, glaube ich, 2024 an dieser Platte nicht vorbei. Und Chicago ist definitiv einer der Songs des Jahres. Deswegen auch bei mir Top 10, Platz 10.
Ist mein Platz 19, womit ich jetzt auch alle meine Plätze 16 bis 20 durch habe.
Ja, die du jetzt schon schnell noch gemacht hast.
Nein, ist schon. Es ist manchmal nah am Kitsch, wie ich finde, aber es ist halt auch schöner, sentimentaler Abschiedsscheiß. Ich werde es dir auch vermissen.
Magst du mit deiner neuen gleich weitermachen,
Philipp? Ja, und ich erlaube mir wie immer einen Fanboy-Pick in meiner Top 10, denn rein qualitativ
nur einen, ne?
Nicht alle Ansprüche dafür erfüllt, aber hier geht's halt auch um Haltung und um Geilheit. Und darum landen Amy und The Sniffers mit Cartoon Darkness auf meinem Platz 9. Allein schon deshalb, weil ich Amy nicht kränken will. Und für Songs wie Jerkin, You Should Not Be Doing That oder Motorbike Song, von denen ich mir wirklich bereitwillig die Fresse polieren lasse.
Ja, muss gestehen, dass ich beim ersten Hördurchgang ein bisschen enttäuscht war, weil mir so ein echter Hit wie Security zum Beispiel gefehlt hat. Aber eigentlich macht es gar nichts. Trotzdem eine wunderbar rotzige auf die 12-Platte. Amy Taylor muss man einfach mögen. Und es wirkt alles eine Spur reifer und ambitionierter und nehmen auch mal den Fuß vom Gaspedal, variieren das Tempo ein bisschen. Auch stilistisch ist es abwechslungsreicher. Irgendwo zwischen Glamrock, Pop und sogar Rap darf ja mal vorkommen. Und es gibt sogar ein freidrehendes Saxophon. Was mich dann verwundert, dass dir die Platte trotzdem gefällt, Philipp. Aber ja, ich finde auf jeden Fall schon eines der Punkrock-Alben des Jahres. Bin ich bei dir.
Ja, auch auf den Jahreslisten der großen Publikationen haben sie ja ziemlich gut abgeschnitten. Musikalisch jetzt für mich nicht immer nachvollziehbar, aber sie sind ja sehr sympathisch, also sei es ihnen auf jeden Fall gegönnt. Ich habe auf der Nummer 9 die Band Foxing und die verfolge ich seit ihrem Debüt, als sie noch eine Emo-Revival-Band unter vielen waren und konnte ihren Stil wechseln vom Post-Rock von Dealer zum Art-Pop von Nearer My God erst ab dem letzten Album Draw Down the Moon wirklich etwas abgewinnen, dass sie nun mit ihrem selbstbetitelten Album den radikalsten Soundbruch ihrer Karriere hingelegt haben und dennoch wieder in meiner Top 10 gelandet sind, spricht entweder für meine Geschmacksverirrung oder für die Qualität ihrer Musik. Es gibt in meiner Liste jedes Jahr immer ein Album, bei dem es mir schon im Vornherein leid tut, dass ihr es anhören müsst und ich hoffe dann zumindest, dass Uli dabei nicht gerade mit der Familie im Auto sitzt. Denn dieses Mal haben sie dem Genre-Mix noch eine gehörige Portion Screamo beigemischt, der mitunter recht unvermittelt aus dem Rauschen oder dem 80s-Pop oder dem R&B hervorbricht. Dazwischen gibt's dann Songs wie Barking, die ein Highlight auf Arcade Fire's Neon Bible gewesen wären. Insgesamt würde ich es mehr als ein Erlebnis, denn ein Album bezeichnen, aber berauscht oder entnervt kommt man auf jeden Fall raus. Was es dann ist, liegt im Ohr des Hörers. Einen Mittelweg gibt es, glaube ich, nicht.
Ja, ich kenne aber Schlimmeres. Aber ja, man muss es halt mögen. Und ich war schon leicht, also diese Brüllaffen-Ausfälle sind schon ein wenig komisch und ein wenig genervt hat es schon auch. Aber ich kann verstehen, wieso du sie magst. Und es hat den Platz in deiner Top 10 verdient, in meiner Top 20 allerdings nicht.
So, und jetzt ganz überraschend. Es hat ja schon so Tradition, dass immer eine Platte in deinen Top 10 ist, die mich dann im Nachhinein begeistert und ich glaube, das ist das mal tatsächlich Foxing. Also ich kannte die Band nicht bislang, deswegen kann ich auch nicht sagen, inwieweit die sich stilistisch jetzt verändert haben, aber war am Anfang auch schon etwas gewöhnungsbedürftig und ziemlich abgefahren, aber ich finde es großartig. Also dieser schon groteske Kontrast von diesem Screamo und Falsettgesang und dieses brachiale Geknüppel und dann gibt es wieder lupenreine Popmelodien und diese atmosphärischen Passagen hat mich sehr schnell begeistert. Und ich glaube, das gibt noch viel zu entdecken auf der Platte und ich schätze, ich werde auch 2025 noch ein bisschen Zeit damit verbringen müssen. Danke.
Jetzt bin ich baff. Gell? Das hätte ich nicht gedacht, gell? Dass du von dieser Platte redest.
Es gibt andere Platten von dir, die ich noch vernichten werde, keine Sorge.
Oh. Okay. Ja, da kann ich mich revanchieren. Allerdings sind deine Worte ja auch nicht allzu ernst zu nehmen, da in deinem gehobenen Alter dein Langzeitgedächtnis ja schon etwas gelitten hat. In unserer allerersten Folge hatte ich nämlich das damals aktuelle Album von Foxing auf meinem Platz 3. Und das hast du damals auf jeden Fall auch kommentiert.
Ja, das stimmt. So viel kann ich mir nicht mehr merken. Aber die Platte ist gut.
Hör nochmal nach. Deine Nummer 9, Uli, ist die denn gut?
Ja, aber da werden wir erst später zu kommen. Das sind nämlich die Nerven mit Wir waren hier.
Ach, die?
Womit wir bei deiner Nummer 8 sind, Philipp, deren Namen du zumindest nennen darfst.
Sie kommen aus Dublin und heißen Fountains aus Dublin City. Aber dazu später mehr.
Und das Album heißt Romance und es ist doch auf meinem Platz 8. Nur darf ich noch nichts dazu sagen.
Oh.
Uli, deine 8.
Platz 8 bei mir, High Wiz und Guided Tour. Hatte ich auch kürzlich im Podcast vorgestellt. Das dritte und bislang facettenreichste Album der Londoner. Die Hardcore-Wurzeln von früher sind eigentlich nur noch zu ahnen. Das Quintett um den charismatischen Frontmann Graham Sale hat gelernt, seine Wut und überbordende Energie effektiv zu kanalisieren. Und dafür gibt's jetzt atmosphärischen Post-Punk, Wave-infizierten Indie-Rock und hemdsärmeligen Street-Punk. Manchmal ein bisschen Britpop und in einem Stück dann sogar smooth House- und Trip-Hop-Anklänge. Ich zitiere mich ungern selbst, aber in dem Fall mache ich es jetzt mal, als hätten sich die Sleaford Mods mit Turnstile, Fucked Up, Military Gun und den Vipers auf ein paar Pints im Pub getroffen. Und das reicht auf jeden Fall für einen Top-10-Platz.
Ich mag vor allem die härteren Songs, aber wenn Graham Sale versucht, melodischer zu singen, dann verkrampft mir, außer bei Deserve It, etwas der Magen. Instrumental finde ich super, aber nur die Hälfte der Songs machen mir der Vocals wegen wirklich Spaß.
Dem wollte ich mich anschließen, denn mir geht der Gesang manchmal ordentlich auf den Geist. Nichts gegen die Band, aber gewöhnungsbedürftig eher.
Deine Nummer 7 ist zumindest für Uli nicht gewöhnungsbedürftig, denn der wird uns die später nochmal genauer erklären.
Genau.
Aber nennen darfst du sie schon mal, Philipp.
Es sind Big Special, die ich dank euch kenne, mit Post-Industrial Hometown Blues. Dazu später mehr.
Auf Nummer 7 habe ich Waxahachie und ihr Album Tiger's Blood ist die Country-Variante von Japandroids. Musikalisches Comfort-Food, das qualitativ hochwertig, aber kein bisschen herausfordernd ist und unabhängig von der aktuellen Stimmungslage oder Tageszeit immer funktioniert, auch wenn ich es besonders für sonnige Nachmittage empfehle. Katie Crutchfields Melodien sind catchy, aber nicht platt. Nur ihre Kapriolen schlagende Stimme, quasi das Gegenteil von Lana Del Rey, ist vielleicht nicht für jeden etwas. Und jetzt schwan mir schon Schlimmes ob Ulis Urteil. Aber Philipp, du darfst zuerst.
Ist für mich das Country-Album des Jahres. Wäre auf meinem Platz 22 in meiner Jahrestop 50.
Und was ist dann? Okay, da kommen wir später noch zu.
Ja, bin ich jetzt
du
auch drüber
gestolpert. Du hast selber noch ein anderes Country-Album, glaube ich.
Also mir vorwerfen, dass ich mich an Platten von vor 3 Jahren nicht erinnere und selber nicht einmal die Top 10 irgendwie sich erinnern. Also bitte. Ich finde auch ein Album, das bei mir auf jeden Fall Top 20 platziert ist, in der Sparte Folk Americana, zusammen mit MJ Lenderman ganz vorne. Wunderschöne, authentische und beseelte Musik, die vielleicht nur einen Tick zu unspektakulär rüberkommt phasenweise. Aber dafür gehört es bereits von Barack Obama wertgeschätzte Right Back to It auch zu meinen Lieblingssongs des Jahres.
Jetzt werde ich langsam nervös, wo Uli mir noch eins auswischen würde. Die Liste wird immer kürzer. Deine Nummer 7, Uli.
Ja, ich muss euch langweilen. Meine Nummer 7 ist tatsächlich The Cure, Songs of a Lost World. Ich glaube, viele Worte muss man immer zu verlieren. Wir haben ja das Comeback-Album des Jahres meiner Meinung nach in der letzten Folge ausgiebig thematisiert und ich bleibe auch ein paar Wochen später bei meinem Urteil, ein grandioses Alterswerk, das natürlich von seiner ganz speziellen, nostalgiegetränkten Atmosphäre lebt und trotz überlanger Intros nie langweilig wird. Im Gegenteil, es wächst sogar noch. Und um noch einen Kritikpunkt auszuräumen, es gab ja immer so Vorwürfe, das Album sei schlecht produziert. Ich habe da einen ganz interessanten Bericht gelesen, in dem renommierte Musiker und Produzenten des Gothic-Darkwave-Genres wie Bruno Gramm, Oswald Henke und Jochen Schobert erklären, dass zum Beispiel die Keyboards tatsächlich live eingespielt wurden und dass unsere Hörgewohnheiten heutzutage überfordernd sind, weil wir so organische Sounds einfach nicht mehr gewohnt sind. Also auch der Kritikpunkt fällt weg und ich bin mir sicher, in 20 Jahren wird die zeitgenössische Kritik diese Platte in einem Abendzug mit Disintegration und Pornography nennen. Prove me wrong.
Wer mich noch mehr zu diesem Album reden hören will, der hört die letzte Folge oder muss ich ein Abo für die letzte Bonusfolge klicken. Dann erfahrt ihr immerhin auch, wo es für mich in The Cures Diskografie rankt. Während die klinische Produktion, ich kann es nur betonen, und nur weil da ein Mensch auf dieses Keyboard klickt oder drückt auf die Taste, heißt das nicht, dass das dann einen organischen Soundteppich webt. Es kann auch einfach voll nervig im Ohr surren, keine Ahnung. Ja, und dann sind halt noch die langen Intros. Wenn beides nicht der Fall wäre, dann wäre es für mich jedenfalls ziemlich weit oben in der Diskografie, denn die Songs sind an sich stark, nur etwas versteckt hinter all dem.
Außerdem jammern wir hier ja auf wirklich höchstem Niveau, also auf The Cure-Niveau, von dem her. Ne? Auf keinesfalls ein schlechtes Album. Hat absolut seine Berechtigung in deiner Top 10, Uli.
Jetzt wünschte ich, ich könnte sagen, dass deine sechster Platz auch kein schlechtes Album ist. Aber erzähl doch mal, Philipp.
Ich bin überrascht, dass mein Platz 6 in Ulis Top 15 keine Erwähnung findet, denn ich finde, dass Dark Matter das kraftvollste und spielfreudigste Pearl Jam Album seit vielen, vielen Jahren ist. Also qualitativ mindestens auf dem Niveau der letzten großartigen Platte, nämlich Binaural. Die ist aus dem Jahr 2000. Die Cover von beiden Platten ähneln sich offenbar nicht ohne Grund, wobei Pearl Jam und Cover Artwork ist eine eigene, eher unglückselige Geschichte, aber eigentlich auch der einzige Kritikpunkt an einem ansonsten, wie ich finde, rundum gelungenen Album von älteren Herren.
Beim Stichwort Cover muss ich gleich mal einhaken. Wusstest du, dass ein Nürnberger Fotograf das Cover gestaltet hat?
Na?
Habe ich kürzlich gelesen.
Aber keiner von uns.
Glückwunsch.
Keiner von uns. Aber ein Nürnberger
jetzt
Fotograf.
Kein Aushängeschild für Nürnberg.
Also ich find's jetzt nicht so schlimm.
Ja, das da ist gab's so, in dieser das Top ist 10 so gibt's cool. Noch. Das ist
nicht meine. Ja, aber da gibt's noch Platten mit schlimmeren Cover in diesen Top 10 heuer. Aber das nur nebenbei. Also ich fand auch, es klingt wieder deutlich kraftvoller und inspirierter als der Vorgänger zum Beispiel. Und gesanglich ist Eddie Vedder nach wie vor eine sichere Bank. Ich finde, es fehlt wieder so ein echter Hit, den man sich mal wieder wünschen würde. So ein Klassiker für die Ewigkeit, aber dafür funktioniert die Platte als stimmiges Ganzes. Und ich finde, dass es eine gute Balance ist zwischen rockigen Stücken und eher ruhigeren Songs, die zwar immer mehr werden, aber durchaus von gehobener Qualität. Highlights für mich: Wreckage, Upper Hand, Something Special. Also das sind wirklich ein paar sehr schöne Songs dabei und am Ende bleibt irgendwie das beruhigende Gefühl, dass man mit dieser Band in Frieden alt werden kann.
Ganz genau.
Ja, also Wreckage finde ich wirklich wunderschön und der Titelsong rockt auch gut, aber Platz 6, what the fuck, Philipp? Könntest du allen Ernstes Adrian Lenker, Corinne Tucker oder den Last Dinner Party Damen in die Augen sehen und sagen, sorry Ladies, dieses Pearl Jam Album mit dem arschhässlichen Cover ist einfach besser als ihr?
Ja, das ist eine Band, mit der ich groß geworden bin. Ich habe viel mehr Bezug zu ihr, weil sie einfach schon der Soundtrack meines Lebens mitbestimmt sind. Wenn die anderen ja neu sind, die können sie ja noch werden. Das ist der nette Onkel, den man einfach immer wieder bei sich haben will, weil er super Witze reißen kann und einfach den Abend unterhält.
Mein Platz 6 ist auch meine liebste Neuentdeckung des Jahres, weil ich sie anders als meine Nummer 2 selbst entdeckt habe. Und das ist das norwegische Noise-Rock-Duo Baron Womb, das schon ein paar gute Alben auf dem Buckel hat, aber noch nie so straight eingängig und trotzdem heavy klang wie jetzt auf Chemical Tardigrade. Ich finde es geradezu schockierend, dass sie damit wieder nicht den Durchbruch geschafft haben, obwohl sich hierauf im Grunde jeder einigen müsste, der harte Musik etwas abgewinnen kann. Damit meine ich sowohl Fans von Motorhead, Death From Above 1979 oder Quälertag. Was stimmt nicht mit euch? Hört dieses Album.
Ich finde absolut recht. Ich habe es jetzt vor ein paar Tagen zum ersten Mal gehört, weil mir die Band vorher überhaupt keinen Begriff war und ich finde es wunderbar. Hätte ich es noch öfters gehört, wäre es bestimmt auch in meine Top 20 gekommen. Absolutes Spitzenalbum.
Also in einer Band, die aus Motor Psycho City Trondheim kommt, ist man ja per se schon mal wohlgesonnen. Finde auch ein schönes Noise-Rock-Brett. Mich erinnert es stellenweise eher an Jesus Lizard oder Melvins, vor allem vom Gesang her teilweise. Interessante Band, aber ich erkenne jetzt nicht so ganz die Einzigartigkeit weder des Sounds noch der Songs. Also gute Platte, aber für mich jetzt kein Kandidat für höhere Ränge.
Er findet definitiv nichts neu, aber ich finde das Qualitätslevel einfach hoch genug.
Okay. Es wummert ordentlich.
Nummer 6, Uli.
Nummer 6. Brigitte Calls Me Baby, The Future Is Our Way Out. Wenn ich mich richtig erinnere, hat uns das eine Hörerin empfohlen. Ja, ne? Mhm. Eleganteste
Grüße.
Grüße und danke für den Tipp. Für mich die eleganteste Möglichkeit, 2024 die Smiths zu hören, ohne wegen Morrissey ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Und ein bisschen Killers, Pathos und Elvis-Gekrune gibt's noch obendrauf. Die Newcomer aus Chicago beherrschen die große Geste. bedienen sich ungeniert im Britpop-Fundus und kombinieren 60s-affine Jangle-Gitarren mit großen Melodien, denen vor allem Sänger Wes Livens Leben einhaucht. Big Mouth Strikes Again, nur frei von kruden Weltanschauungen.
Das ist jetzt keine billige Retourkutsche, aber ich habe wirklich den gleichen Einwand wie du bei Baron Boom. Ich mag das Album wirklich sehr und habe es auch in meiner Top 30 und war trotzdem überrascht, es so weit oben auf deiner Liste zu sehen. Weil es ist durchweg sehr gut, ohne Ausfall, aber den Funken des Songwriting-Genies, den man braucht, um so ein eher konventionelles Album in diese Sphären zu hieven, den sehe ich noch nicht ganz. Aber es kann ja noch werden.
Wenn ihr als Referenzen Morrissey und die Killers nennt, dann wisst ihr ja, wie ich das finde. Also wenn ich jetzt nett sein will, dann würde ich sagen, ganz nett, aber was hätte es auf dem Platz verloren?
Damit sind wir in der oberen Hälfte unserer Top Tens angelangt. Philipp, deine 5.
Der Oberliga. Ein Hoch auf die Jugend. Zum Glück ist sie vorbei. Mit anderen Worten, die derzeit wichtigste deutsche Rockband hat auch in diesem Jahr das beste deutsche Rockalbum rausgebracht. Die Nerven mit Wir waren hier. Mein Platz 5. Schluss, aus, Ende.
Hab lang mit mir gerungen, welcher Platte ich den Vorzug gebe, Ketka oder die Nerven. So für mich die beiden besten deutschen Platten in dem Jahr. Habe mich dann für die Nerven entschieden, weil sie es geschafft haben, diesem wirklich monolithischen Vorgänger ein nahezu gleichwertiges Album folgen zu lassen. Und du hast schon gesagt, sich damit eigentlich endgültig als aktuell wohl wichtigste deutsche Band neben Tokotronic, möchte ich betonen, etabliert haben. Sicherlich die bislang zugänglichste Platte, textlich alles gewohnt düster und desillusioniert und schlecht gelaunt, aber musikalisch finde ich große Weiterentwicklung, zeigen immer weniger Berührungsängste mit Refrains und Melodien und die dezenten Wave-Einflüsse, wie bei Das Glas zerbricht und Ich gleich mit, stehen ihnen sehr gut. Und deswegen bin ich dabei bei den Nerven in den Top Ten.
Dieses Jahr ist mir was passiert, was ich noch nie hatte. Von meinen Top 5 sind 3 Alben deutschsprachig. Nur die Nerven sind leider keins davon, obwohl Wir waren hier ein super Post-Punk-Album ist, das ihre Weiterentwicklung mit dem Vorgänger untermauert und ihnen offensichtlich breitere Hörerschichten auch erschließt. Recht so sage ich. Mehr Stillstand wagen wäre eine gute Dirk von Lotso-Weisheit, wenn man auf diesem Niveau angekommen ist. Nur die Texte geben mir diesmal nicht so viel wie noch beim Vorgänger. Meine 5, das ist etwas, was mir jetzt Angst bereitet, da ich ja immer noch auf Ullis Reaktion warte.
Zu Recht.
Während ich an meiner Liste feilte, Uli, lag dieses Album tatsächlich eine ganze Weile an Nummer 1, weil es mich emotional wahrscheinlich so sehr mitgenommen hat wie kein anderes dieses Jahr. Das galt schon für den Vorgänger Kommunisten-Libido, der einem in seiner nackten Trostlosigkeit aber fast körperliche Schmerzen bereiten konnte. Haus, das 3. Album von Katharina Kollmann alias Nicht-Seattle, ein Wort, ist wärmer und melodischer, fast einladend, wenn die Ernsthaftigkeit der Themen nicht wäre. Gentrifizierung, soziale Ungleichheit, Sexismus, Kollmann nähert sich dem aber nie mit erhobenem Zeigefinger, sondern lässt Geschichten sprechen. Die Musik würde ich am ehesten mit Low vergleichen, spärlich, lange ausklingend, die Pausen so wichtig wie die Töne selbst. Mir wird das selbst in 8-minütigen Songs und über eine Spielzeit von über einer Stunde nicht so viel, aber ich kann es nachvollziehen, wenn es anderen nicht so geht. Das sind dann halt nur kalte und gefühllose Menschen.
Ich finde es ein sehr wortgewaltiges Album und Hut ab dafür. Ist auf jeden Fall mein Top 30. Wo genau? In den 20ern weiß ich noch nicht, aber ja, tolle Platte.
Ja, jetzt sind wir tatsächlich bei unserer Nicht-Konsens-Platte dieses Jahres. Und das ist eine dieser Platten, die ich mehr mögen möchte, als ich es dann tue. Und ich weiß, dass die Frau überall abgefeiert wird, wahrscheinlich zu Recht. Und sie nach einem Tokotronic-Song zu benennen, ist auch schon mal grundsympathisch. Aber mir erschließt sich der Reiz leider nicht. Ich finde das Album vor allem furchtbar langweilig. Das ist so bedeutungsschwangere Kunststudentenmusik. Also sie kann sehr gut mit Sprache umgehen, ist eine gute Beobachterin, kann auch Gitarre spielen. Aber es plätschert alles dann noch großteils in Überlänge so vor sich hin. Also wenn man die Cure-Songs als überlang bezeichnet, dann weiß ich nicht, habe ich da eher ein Problem. Sie bekommt mich ein bisschen manchmal mit dem mehrstimmigen Gesang, wie im Opener Beluga, aber das dauert dann halt auch irgendwie 8 Minuten. Und ich finde da wirklich keinen Zugang. Und die Texte, ja, aber da bin ich immer auf dem Standpunkt, wenn ich gute Texte will, dann lese ich halt ein Gedichtband. Musik hätte ich halt dann auch gern was dazu, was mich dann auch musikalisch mitnimmt. Und es passiert bei der Platte leider überhaupt nicht. Also einfach not my cup of tea. Aber auch ich verstehe es, wenn so Emo-Menschen das gerne hören.
Zum Glück können wir uns auf deinen Platz Nummer 5 einigen.
Mein Platz Nummer 5 ist English Teacher. Hatten wir vorhin schon mal kurz angerissen. This Could Be Texas. Ich hatte mich wahnsinnig drauf gefreut, die Band beim Iceland Airwaves heuer live zu sehen in Reykjavik. Und dann sind sie leider ohne nähere Begründung kurz vorher plötzlich aus dem Line-Up verschwunden. Was natürlich sehr schade war, aber dafür hatte ich mich mit der Platte dann beschäftigt im Vorfeld. Und ja, die bleibt, diese wunderschöne Platte, auf der die Band aus Leeds um die sehr charismatische Sängerin Lily Fontaine ihre ureigene Idee entwirft, wie Indie-Rock anno 2024 klingen sollte. Nämlich mit Mut zu durchaus komplexen Arrangements, raffinierten Rhythmuswechseln, wie sie Black Country New Road schon vorexerziert haben, einem Gespür für atmosphärische Dreampop-Hits wie The World's Biggest Paving Slab und fiebrige Post-Punk-Perlen wie R&B oder Nearly Daffodils. Meiner Meinung nach ein fast schon erschreckend perfektes Debüt, das nicht umsonst mit dem Mercury Prize für das beste britische Album des Jahres ausgezeichnet wurde. Und ich hoffe doch sehr, sie machen ihr ausgefallenes Konzert 2025 wieder irgendwie gut.
Selbst für mich als Englischlehrer nur ein Late Bloomer, aber dann hat es doch noch sehr eingeschlagen. Erstmal überraschend, dass so ein Post-Punk meets Art-Rock-Debütalbum, das definitiv einige Hördurchgänge braucht, um zu zünden, auf einem Major-Label erscheint. Aber wenn es einen dann mal gefangen genommen hat, dann lässt es nicht mehr los. So viel zu entdecken von den komplexen Strukturen, sowohl im Aufbau der Songs als auch im Zusammenspiel der Instrumente. Eine wunderschöne Neuentdeckung.
Habe ich ja schon gesagt, mein Platz 17. Ich finde, so müssen das Mai klingen.
Und wie klingt's auf deiner Nummer 4?
Romantisch. Nee, ich kann es mit Blick auf die Uhr auch ziemlich kurz machen, denn...
So romantisch.
Die Idols sind die Idols und zusammen mit den Fontaines DC die wichtigste, weil tonangebende Punkband dieser Tage immer noch. Mit Tank haben sie nicht ihr bestes Album bislang geschaffen. Das bleibt für mich Joy is an Act of Resistance, aber vielleicht ihr intensivstes. Das ist immer noch Idols-Brutalismus, aber auch genauso eine konsequent durchgezogene Weiterentwicklung und Verfremdung des Markenzeichen-Sounds. Die Platte hat sogar einige der stärksten Songs des Jahres drauf. Ich kriege jetzt schon Bauchschmerzen, wenn ich dran denke, welchen ich für die nächste Podcast-Folge bevorzugen soll. Außerdem kann ich Thing jetzt nur noch mit F schreiben. Ein schöner Mindfuck für den, Zitat Uli, Küchentisch-Quickie.
Ja, bei mir nur in Anführungszeichen auf Platz 12. Ja, wenig überraschend, erneut kein neues Joy is an Act of Resistance, auch kein Brutalism. Aber ich finde es spannender als Crawler oder Ultra Mono, weil sie sich ein Stück weit auch vom Postpunk verabschiedet haben und so eine gewisse Entschleunigung zulassen, ohne jetzt gleich irgendwie im Mainstream zu landen. Und es gibt schon noch diese klassischen knurrigen Idol-Songs, knurrisch, wie Gift Horse, aber auch ganz viel facettenreichere Stücke, Pop, Pop, Pop oder Roy mit diesen 60s-Gitarren und Gospel, das schon ein bisschen an Radiohead erinnert, natürlich mit LCD Sound System, die Kollaboration Dancer. Also ich finde, eigenwilliges wie abwechslungsreiches Album, das ich bei mir vor Yard Acts Where's My Utopia, aber hinter Fontaines DC's Romance einreiht.
Ich gestehe jeder Band ihre Weiterentwicklung zu, aber manchmal schießen sie einfach übers Ziel hinaus oder vergessen, ihre größten Stärken mit rüber zu retten. Und das sind im Fall von Tank die Songs, die richtig knallen. Idea One, A Gospel und Monolith sind zwar schön atmosphärisch, verfügen aber über keinerlei melodiösen Wiedererkennungswert und auch der Rest wirkt oft seltsam gehemmt, wie der Refrain von Roy beispielsweise. Bei Idols ist das freilich Jammern auf hohem Niveau, aber Tank ist für mich in einem starken Jahr wie diesem dann doch nur Top 25 und nicht Top 10. Auf der Nummer 4 habe ich Adrian Lenker und Bright Future ist das beste Album, an dem sie jemals mitgewirkt hat. Punkt. Ja, Big Thief mögen den einen oder anderen besseren Song haben, unter anderem die Bandversion von Vampire Empire, das hier nochmal stattfindet, aber sie haben kein besseres Album als dieses. Es ist intim, niederschmetternd emotional, erhebend in der Schönheit seiner Melodien und man ist so nah dabei, dass man den Regen auf das Dach der Blockhütte plätschern hört, in der es mit aufgenommen wurde. In einem Jahr voller großartigem Singer-Songwriter-Folk hat Lenker trotzdem die Nase vorn.
Hab ja schon meinen Platz 14.
Philipp, ja. du hast ja schon dazu was gesagt. Ja,
mit Adriane.
Ich finde auch ein sehr intimes, minimalistisches und auch unprätentiöses Amerikaner- und Folk-Album mit Lo-Fi-Charme. Mir ist es phasenweise wie auch bei Big Thief ein bisschen zu verhuscht. Das Problem habe ich auch bei Big Thief. Mir gefällt es vor allem, wenn dann Piano und Geigen so ein paar Farbtupfer setzen, wie in Sadness as a Gift oder auch dieses neu eingespielte, hübsch vor sich hinrumpelnde Vampire Empire. Stimmlich erinnert sie mich ein bisschen an die frühe Dolly Parton. Also Ich bin kein Dolly Parton-Fan, also mit der Stimme habe ich manchmal auch ein bisschen zu kämpfen. Hm. Aber mit Sicherheit kein schlechtes Album, aber in dem Genre, wenn man das so dazu nehmen will, würde mir Waxahachie im direkten Vergleich doch deutlich besser gefallen.
Dein Platz 4 hat dir auch noch etwas besser gefallen als Philipp, der es auf Platz 7 hat.
Ja, Big Special, Post-Industrial Hometown Blues. Obwohl Blues im Namen ist. Ich habe geschrieben, für mich nicht nur ein sicherer Top-10-Anwärter, sondern vielleicht sogar schon die Platte des Jahres. Das habe ich im Mai geschrieben bei meiner Kurzvorstellung dieser Platte. Und für den Titel hat es dann zwar doch nicht ganz gereicht, aber die Champions League Quali war locker drin für die beiden Kumpels aus Birmingham, die auf ihrem debütfiebrigen Post-Punk, Sleaford's Mods-mäßigen UK-Rap, düsteren Psycho-Blues, groovende Indie-Disco, harsche Beats, mit großer Dringlichkeit vorgetragenes Bogen, Word-Passagen und sogar lupenreine Pop-Melodien unter einen Hut bringen und mit Black Country Gothic, das klingt, als wäre Bruce Springsteen mal eben bei den Idols eingestiegen, haben sie zumindest für mich den Song des Jahres geschrieben.
Hat bei mir nicht so eingeschlagen wie bei euch beiden und das liegt, glaube ich, an der manchmal etwas muckehaften Gesangsstimme, die mir als Grunge-Hasser einfach nicht so liegt. Ich möchte es aber nicht als Easy-Listening-Version von Sleaford Mods abtun, weil hier sehr viel Interessantes passiert, wenn die Genres von allen Seiten nur so aufeinander einprasseln, was oft sogar funktioniert, aber am Ende reicht mir der rote Faden des inhaltlichen Konzepts nicht aus, um mich in diesem Album gänzlich zu Hause zu fühlen, vielmehr. Dennoch, auch von mir eine Hörempfehlung. Das könnte für viele Leute noch eine Neuentdeckung werden am Ende des Jahres. Ja.
Wie die Sleaford Mods in weniger Assi, dafür aber mit großen Gefühlen und Melodien oder wie Yardact in wütend depressiv. Birminghamsche Küchenspülen-Poesie klang in diesem Jahr nie galliger, trostloser und schöner. Deshalb mein Platz 7.
Womit wir bei der Top 3 sind.
Uiuiui.
Philipp, leg los.
Any fucking Clark, liebe Leute. Ich bin ihr verfallen, als ich vor vielen Jahren mal ein Video von ihr gesehen habe, das sie 2009 bei einem Festivalauftritt in New Jersey zeigt. Da covert sie allein mit ihrer Gitarre Digger Pony von den Beatles. Jeder, der dieses Video kennt oder Grundgütiger damals vielleicht sogar live dabei war, weiß, Annie Clark alias St. Vincent ist eine Gitarrengöttin, eine große, eigenwillige, eine geborene Darstellerin und Künstlerin. Und ihr siebtes Album All Born Screaming landet auf meinem Platz 3. Der Albumtitel hält nämlich, was er verspricht. Die Platte macht einen fertig. Hier geht's um Liebe, Gewalt, Lust, Frust, Exzess, verpackt in einen wirklich makellosen Sound, der einen überwältigt. Ein gründlicher Abriss sozusagen. Hell is Near heißt der großartige Opener. Und wenn ich mich schon anzünden lassen muss, dann von St. Vincent. Ich knie nieder vor dieser Frau. Wow.
Also ich muss gestehen, dass ich mit Annie Clark bislang noch nicht so hundertprozentig warm geworden bin. Zumal sie ja stilistisch nie wirklich zu packen war. Also man wusste nie, was kommt. Und jetzt die doch sehr sperrige Vorabsingle Broken Man, die wir auch besprochen hatten, die hat mich jetzt auch nicht so wirklich angefixt. Und dieses Album habe ich jetzt mal bei dem Top 10 Hörmarathon tatsächlich bis zuletzt ein bisschen aufgeschoben und vermutlich muss ich mich noch ein bisschen länger damit beschäftigen und der erste Eindruck schwankt so zwischen faszinierend und anstrengend. Also vor allem, wenn es so bei Broken Man oder Big Time Nothing in diese Industrial Electro-Rock Schiene geht, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob mir das gefällt. Dieses James Bond-kompatible Violent Times oder So Many Planets hingegen gefallen mir sehr gut, aber ich bin für ein abschließendes Urteil, bin ich noch etwas unentschlossen.
Spätestens beim dritten Hören.
Ich bin tatsächlich auch kein großer St. Vincent-Fan, aber All Born Screaming ist mein liebstes Album von ihr, weil sie hier über weite Strecken die Dynamik fabriziert, die Sleater Kinney auf ihrem nicht unähnlich klingenden Album etwas abgeht. Wundert mich nur, dass ein derart elektronisches Album, auf dem trotz der harschen Sounds dann doch gar nicht so viele getan sind, in deine Top 3 gelangt.
Weil es immer noch krachig genug ist. Das ist nicht so störend.
Fein. Nummer 3 bei mir. Die Doofen sollen sterben, aber leider bestimmen sie über Krieg und Frieden. In einem Scheißjahr wie diesem tat wenig so gut wie die Rückkehr von Ketka, der bandgewordenen Umarmung für alle Zermürbten, die die Welt nicht mehr verstehen. Denn wenn der große Tanzbär Markus seine Pranken um dich legt und dir deine Sicht der Welt so durchdacht und gewitzt widerspiegelt, fühlst du dich einfach verstanden und das reicht manchmal schon. Außerdem ist Gute Laune ungerecht verteilt das beste Ketka-Album seit dem Debüt. Nur damit ihr es wisst.
Mein Platz 20 habe ich schon gesagt und irgendwie habe ich das Album, nachdem es rauskam und nachdem wir auf dem Konzert waren, ein bisschen aus den Augen und aus den Ohren verloren, was mir auch leid tut, weil es wirklich ein sehr gutes Album ist. Wenn ich es jetzt die letzten paar Wochen noch mal ein paar Mal gehört hätte, wäre es wahrscheinlich höher gerankt worden, aber ist es zu spät.
Ja, mein Platz 11, wie gesagt, ich habe den Nerven den Vorzug gegeben. Vielleicht wäre es in 2 Wochen anders. Ich finde auch, wie du, beste Kettka-Album seit dem Debüt. Gewohnt schlaue, manchmal kryptische, oft poetische und stets politisch korrekte, aber eben nie plump plakative Texte, die eigentlich in großartige Musik verpackt sind. Dann gibt's diese ganz spezielle Kettka-Melancholie, bislang sehr die wohl ausgefeiltesten Arrangements, in denen sogar Platz ist für Bläser, Streicher und Synthes. Und es gibt auch wirklich keine echten Ausfälle. Allerdings finde ich, dass es nach hinten raus ein bisschen nachlässt. Und die ersten Songs sind aber wirklich großartig. Also Platz 11, aber hätten auch einen Top-10-Platz verdient. Also bin ich absolut bei dir. Sehr, sehr gute Platte.
Verrate mir deine Nummer 3, Uli.
Meine Nummer 3? Ja, haben wir auch schon mal angesprochen. The Last Dinner Party, Prelude to Ecstasy. Die grandiose ABBA-Pastiche Nothing Matters war ja schon 2023 einer meiner Songs des Jahres. Und das im Februar erschienene Album konnte die hohen Erwartungen dann eigentlich mühelos erfüllen und hat mit Songs wie Caesar on a TV Screen, Sinner on Your Side, My Lady of Mercy und vor allem der trotzigen Empowerment-Hymne The Feminine Urge weitere potenzielle Hits zu bieten, die dank einer Melange aus Glamrock, Artpop, barocken Pomp, operettenhafter Theatralik und queerer Romantik auch am Ende des Jahres noch frisch und unverbraucht klingen. Für mich eine meiner Must-See-Bands für die Konzert-Bucketlist.
Letztes Jahr musste ich ja zu Kreuze kriechen und Boy Genius am Ende doch noch in meine Top 10 aufnehmen, auch wenn sie meine Erwartungen nicht ganz erfüllten. Gleiches hattest du mir für dieses Album auch prophezeit, Uli. Doch bin ich standhaft oder auch ignorant geblieben und kann dem Hype nach wie vor nicht bis in meine Top-Alben folgen. Dasselbe wie bei Big Special. Auf dem Papier finde ich den Sound großartig, connecte beim Hören dann aber immer noch nicht völlig. Hier ist es nicht so sehr der Genre-Clash, sondern die Musical-Melodien, die mich eher an Disney-Lieder erinnern. Hochtrabend, aber auch nicht so richtig catchy. Das kriegt eine Florence mit ihrer Maschine für meinen Geschmack besser hin. Dennoch freut es mich, dass die Mädels auch bei euch abräumen. Es liegt an mir, nicht an
mir. Immerhin mein Platz 13. Und ihr wisst ja, dass ich ein Hype-Gläubiger bin. Und dass ich inzwischen auch ABBA gut finde. Und bei Last Dinner Party komme ich halt auf beides. Also doppelt auf meine Kosten. Vielleicht sogar die unterhaltsamste Platte des Jahres für mich.
Philipp, Nummer 2.
Ja, ich habe es an dieser Stelle schon mal gesagt. Danke, Max. Denn du hast damals MJ Lendermans viertes Soloalbum Manning Fireworks empfohlen. Denn davor kannte ich ihn eigentlich nur im Zusammenhang mit seiner Hauptband Wednesday. Wäre ich deinem Rat nicht gefolgt, hätte ich nämlich das für mich zweitbeste Album des Jahres verpasst. Vom grandiosen Songwriting bis hin zu diesem staubtrockenen und zitatreichen Humor, der irgendwie alles durchdringt. Die Zukunft des folkhaften Indie oder indiehaften Folkrocks macht mir eigentlich keine Sorgen, wenn es so begnadete junge Typen wie Mark Jacob Lenderman aus Asheville, North Carolina gibt. Neben meinem Platz 1 ist Manning Fireworks die Platte, die ich in diesem Jahr wohl am öftesten gehört habe. Und wer es noch nicht getan hat, dem sei es hiermit befohlen.
Ja, für mich ist ja da wirklich so ein bisschen das männliche Pendant zu Waxahachie, also nicht nur wegen des gemeinsamen Duets auf Tiger's Blood. Ein grundsympathisches, bodenständiges, ein klischeefreies Amerikaner-Album mit einigen Highlights wie She's Leaving You und Wristwatch, die wirklich sehr an Neil Young erinnern, finde ich, auch von den Gitarren her. Rudolf hat vom Gesang her so leichte Pavement-Vibes. Ja, so ab und zu würde so eine Prise Wednesday-Weirdness ganz gut tun, um den Wohlklang ein bisschen aufzubrechen. Aber eine Platte, die ich mir bestimmt noch zulegen werde in nächster Zeit.
Es ist ein schöner Anblick, wie du so aus dem Staub zu mir aufsiehst. Sorry, aber das ist ja jetzt meine letzte Gelegenheit, I told you so zu sagen.
Ja, ja.
Das ist Herr Lenderman diesmal, anders als im ebenfalls sehr starken Jahr 2022, nicht in meine Top 10 geschafft hat, liegt daran, dass mir Manning Fireworks großartiger Songs zum Trotz auf volle Länge etwas zu eintönig schunkelt, wie dem Uli. Für meine Songs des Jahres hält es dafür gleich mehrere Kandidaten bereit.
Super.
Und meine zweite Neuentdeckung des Jahres ist auch mein zweiter Platz. Für die muss ich Ulis und meinem Musikschreiberkollegen Christian danken. Es handelt sich um Endless Wellness und ihr Debütalbum. Was für ein Glück. Und es ist ein Sturm an Emotionen jeder Couleur, dynamisch wie kein anderes Album dieses Jahr. Irgendwo zwischen Neutral Milk Hotel und frühen Modest Mouse, aber auf Österreichisch und mit einer völlig innovativen Art des Textes, Textens. Ich verneige mich vor Endless Wellness und was für ein Glück, dass wir sie nun haben.
Ich verneige mich mit meinem Platz 16, wie ich bereits erwähnt habe.
Bei mir auf Platz 15, Keine Frage, sehr steiges Debüt mit Hand im Gesicht und Danke für alles, zwei Lieblingslieder des Jahres drauf. Gibt allerdings auch ein paar Songs, bei denen ich dann gerne weiter skippe, wo es mir dann ein bisschen zu verkünstelt wird. Und ich habe sie jetzt zweimal live gesehen und zweimal haben sie mich nicht hundertprozentig überzeugt. Vielleicht spielt das auch ein bisschen mit rein. Also ich bin bei der Band wirklich sehr gespannt auf den weiteren Weg und was da als nächstes kommt. Ob sie da noch eine gewisse Reife entwickeln, also auch live. Oder ja, also ich bin auf den Nachfolger sehr gespannt, aber stehen da, wo sie bei dir stehen, schon sicher auch zurecht.
Da muss ich es jetzt ein bisschen in Schutz nehmen, nachdem ich sie bei deinem zweiten Mal ja auch mitgesehen habe. Das war sehr frustrierend, dass da viele technische Probleme diesen Auftritt beeinträchtigt haben. Aber die Performance selbst fand ich wirklich großartig. Also wie die auf den Punkt jeder am Instrument oder besonders stimmlich bei den Harmonien und so abgeliefert haben, das war beeindruckend.
Wobei mich da dieses Mitsingspielchen am Schluss ein bisschen runtergezogen hat, ja, weil das passte irgendwie nicht in das Gesamt. Das machen sie aber immer, das haben sie beim ersten Konzert auch gemacht. Also das, ob das jetzt dann Selbstironie ist oder keine Ahnung, das, ja.
Da sind wir wahrscheinlich nur zu unromantisch.
Vermutlich.
Apropos.
Meine Nummer zwei. Jetzt sind wir endlich bei den heute schon sehr oft genannten Fontaines DC und Romance. Manche Platten brauchen ja ein bisschen Zeit, um zu wachsen und ich finde, Romance ist tatsächlich so ein klassischer Grower. Ich war mir zunächst nicht ganz sicher, ob der Wandel von den düster schroffen Post-Punk-Klängen des Vorgängers hin zum stilvoll eleganten, facettenreichen Indie-Pop tatsächlich jetzt das ist, was ich von dieser Band hören möchte. Aber inzwischen liebe ich wirklich jeden Song. Also Starburster ist laut Spotify Rap mein meistgestreamter Titel des Jahres. Aber auch in The Modern World, Favorite oder Here's the Thing haben das Zeug zum Instant-Classic. Ich finde, mit Romance hat die Band wirklich den Wandel vollzogen von postpubertären irischen Rockrübeln zu gereiften Künstlern. Und ich weiß, da gehen die Meinungen auseinander, aber Grian Chatten ist für mich eh längst einer der charismatischsten und wandlungsfähigsten Sänger dieser Tage. Das Einzige, was mit der Zeit leider nicht besser geworden ist, das potthässliche Cover und das neue Erscheinungsbild der Band, die ja irgendwie gerade aussieht, als kämen sie von so einem 90er-Jahre-Rave. Aber egal, Karten fürs Konzert Anfang August in Berlin, Zitadelle Spandau, sind bereits gekauft und hängen an der Pinnwand.
Ich habe den einen Fehler auf Romance identifiziert, der es von meiner Top 5 fernhält. Zwischen Motorcycle Boy und Hoarseness is the Whatness müsste noch ein etwas rockigerer Banger wie Starburster oder Death King kommen, statt eines weiteren ruhigen Songs wie Sundowner. Denn so entsteht in der zweiten Hälfte eine kleine Flaute, die dem Album etwas das Momentum raubt. Ansonsten großartig wie beschrieben von Uli. Mittlerweile für mich sogar auf einem Level mit dem Debüt und damit potenziell ihr bestes Album. Dass man mit diesem Sound heutzutage außerdem noch so groß werden kann, ist ein kleiner Hoffnungsschimmer in düsteren Zeiten.
Mein Platz 8. Was soll ich noch sagen über das Album, auf das sich alle einigen können, sogar wir, alles gesagt haben. Ich will es nicht totreden, die Musik spricht für sich. Cover kackhässlich, aber ja, großartiges Album.
Über deine Album des Jahres hast du eigentlich auch im Laufe der letzten 3 Jahre schon alles gesagt, aber ohne es zu kennen. Aber damals war es ja nur kurz und gut für dich, Philipp. Deshalb möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, diesen 2-stündigen Essay, den du vorbereitet hast, mit uns zu teilen.
Meine lieben Damen und Herren, liebe Freunde, nee, ich bin der Podcast weit und breit bekannt für meine sprichwörtliche Unvorhersehbarkeit. Ihr kennt mich als Mr. Surprise. Da tut's mir fast leid, dass ich euch bei meinem Platz 1 enttäuschen muss. Aber welche andere Platte könnte es denn sein, wenn nicht Jack Whites bestes Soloalbum, das gleichzeitig und inoffiziell auch das 5. beste White Stripes Album ist, nur ohne Mac-Beteiligung leider. Für die Unvorhersehbarkeit ist wie immer Mr. White zuständig. Von der guerillahaften Veröffentlichung von No Name über den magischen Umstand, dass es dieser Mann weiterhin schafft, aus 6 nackten Seiten immer wieder Neues und Verblüffendes und Zeug, das abgeht wie nichts Gutes, zu hexen. Bis hin zu einigen der stärksten Gitarrenrock-Songs der letzten 10 Jahre. That's how I'm feeling, tonight was a long time ago, old scratch blues bombing out, bless yourself, ich meine, come on. Also ist es der Gitarrengott oder ist es der Gitarrengott? Nachdem er auf den Vorgängeralben die Grenzen des Möglichen im Blues erforscht und teils auch überschritten und ein wenig auch übertrieben hat, liefert Jack White hier endlich ein direkt an die Stripes anknüpfendes, rohes, unmittelbares, pulsierendes, schnörkellos schönes Stück Rock'n'Roll ab, das bei mir Staunen und Liebe auslöst, wie ich es in der Art rocktechnisch seit Songs for the Deaf oder eben den letzten Stripes-Alben nur noch selten erlebt habe. Lieber Jack, ich danke dir wieder mal. Guten Rutsch.
Ja, also ich mag so archaischen Bluesrock halt nur in Maßen. Und dann am liebsten von John Spencer, aber ich muss zugeben, dass es auf jeden Fall eines der zugänglicheren Alben von Jack White ist, weil er sich halt auf die Grundtugenden Groove und Riffs konzentriert und vor allem auf diese ausufernden, nervigen Soundexperimente weitgehend verzichtet und auch eine wahnsinnige Spielfreude an den Tag legt. Das höre ich, das würdige ich. That's How I'm Feeling bin ich bei Barack Obama, hat sogar ein gewisses Hitpotenzial, hätte jetzt auch Elephant auf Elephant nicht gestört. Die Fassäuge Bombing Out ist fast schon Punkrock und ganz zum Schluss nimmt er bei Terminal Arch Enemy Endling sogar mal ein bisschen das Tempo raus. Letztlich bleibt es aber ebenso klassischer Bluesrock, der auf Albumlänge für mich immer ein bisschen ermüdend ist.
Bless yourself, Philipp. In der Vergangenheit habe ich dich für deine blinde Fanliebe ja oft belächelt, aber heute möchte ich dir den Olivenzweig reichen und sagen, ich kann diesmal zumindest ansatzweise nachvollziehen, was du meinst. Denn No Name rockt stellenweise hart, befreit und unbekümmert und ist definitiv Jack Whites bestes Soloalbum, vielleicht sogar besser als manches White Stripes Album. Nee. That's How I'm Feeling.
Ja, vielleicht besser als das Debüt. Ja.
Meine Nummer 1. 2013 haben sie schon einmal mein Album des Jahres gemacht. Nun haben Los Campesinos aus Wales es mit All Hell wieder geschafft. Großbritanniens Only Emo Band, wie sie sich selbst nennen, scheinen im Labor als Seelenbalsam für mich erschaffen. So melodieselig, mal treibend, mal bombastisch, mal leise, mit Lyrics, deren wortwitzige Tiefgründigkeit und Lebensweisheit bei der Lektüre ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Da braucht es gar keine Ecken und Kanten, um großartig zu sein. Könnte ich jetzt cooler scheinen, wenn ich ein anderes Album des Jahres hier küren würde? Wahrscheinlich, aber ich müsste mich dafür selbst verleugnen.
Musst du auch gar nicht, weil ich finde, ein tolles Pop-Album und ist auf meinem Platz 21 gelandet.
Ha, eine sehr, sehr würdige Platte des Jahres. Und der einzige Grund, warum sie nicht in meiner Liste auftaucht, ist, dass ich mich wahrscheinlich ein bisschen zu spät mit ihr beschäftigt habe. Ich hatte die Band ehrlich gesagt seit Halo Sadness 2011, glaube ich, war das, ein bisschen aus den Augen verloren. Ja, und dank Max jetzt wiederentdeckt und ich habe die Platte kürzlich auf einer nächtlichen Zugfahrt gehört und entwickelt schon eine ganz besondere Stimmung und ich war fast schon ein bisschen ergriffen von der emotionalen Wucht dieser epischen Songs. Also wenn mich jemand kürzlich im Zug zwischen Erlangen und Nürnberg weinen hat sehen, ich war betrunken und habe die Platte gehört, also ihr müsst euch keine Sorgen machen, aber es ist die Top 10 Platte, die ich gerne nachnominieren möchte für meine Top 10.
Besser als im Zug zwischen Nürnberg und Erlangen weinen als im HVV-Bus, oder nicht?
Schöner Kettka-Song.
Dein Album des Jahres, Uli.
Ja, ich schließe mich dem Philipp an. Ich bin auch Mr. Surprise wahrscheinlich heuer. Ein bisschen arg überraschungsarm, dass bei mir Nick Cave in The Bad Seeds mit Wild God auf Platz 1 steht. Allgemein ja sehr hochgelobte Platte. Und ich gestehe, dass Nick Cave schon einer meiner Säulenheiligen ist, den ich verehre, seit ich 1989 in München im legendären Wommer Marienplatz The Ship Song als Maxi-Single gekauft habe. Es gab da allerdings auch die Phase seiner persönlichen Trauerarbeit, in der ich mich echt schwer getan habe. Skeleton Tree zum Beispiel habe ich genau einmal gehört, weil es mir da gerade als Vater förmlich die Kehle zugeschnürt hat, wie er da versucht, den Tod seines Sohnes zu verarbeiten, kann ich nicht hören. Und insofern wirkt Wild God mit seiner hymnischen Kraft und seiner spirituellen Magie und seinem menschenumarmten Pathos wie eine Art Auferstehung und ein Akt der Versöhnung des Künstlers mit Gott und der Welt und mit mir. Und die 10 opulent arrangierten Songs sind ausnahmslos große Kunst und haben vor allem live ihre sakrale Wucht entfaltet, weshalb die denkwürdige Show in München auch mein Konzert des Jahres geworden ist, was wahrscheinlich auch dann etwas überraschungsarm ist, aber letztlich halt nur konsequent.
Ich war's, Nick Cave, und dir schuldig, Uli. Also habe ich mir Wild God noch 3-mal ganz angehört, in der Hoffnung auf die große Erleuchtung, das Überspringen des Funkens. Und dann, wenn er ganz dick aufträgt, das Pathos auf 11 hochfährt und die Chöre auspackt, namentlich in Song of the Lake, Conversion und As the Waters Cover the Sea, dann verstehe ich es. Leider nur dann.
Ich finde, euer Kirchenvokabular sagt schon alles. Und ich habe auch noch keinen Zugang zu diesem sicherlich großen Künstler gefunden. Aber ja, habe ein bisschen das Gefühl, dass die Musik inzwischen durch dieses ganze Messianische vor Ehrfurcht vor sich selbst fast schon erstarrt. Aber ich will keineswegs Nick Cave kritisieren, denn im Gegensatz zu peinlichen Jesus-Posen eines Scott Stepps ist Nick Cave ja wirklich gottgleich. Von dem her, ja, Uli, passt schon.
Danke.
Wer sind wir, Philipp?
Eben. Unwürdig.
Das beschließt unsere Alben des Jahres 2024. Und wir können stolz auf uns und alle, die über 12 Monate hinweg gelauscht haben, sein, das mit uns überstanden zu haben. Da war einiges zu entdecken. Und es geht genauso weiter, gleich bei Future Noise.
Future Noise.
2025 startet für uns jedenfalls am 10. Januar mit dem neuen Album von Franz Ferdinand, The Human Fear. Und außerdem die Lambrini Girls mit ihrem wütenden Album Who Let the Dogs Out. So viel kann man jetzt wahrscheinlich schon schließen. Am 17.01. folgen die Deutschpunk-Helden Turbostart mit Alter Zorn. Am 24.01. reunieren sich die schwäbischen Post-Hardcaller von Heiß-Kalt mit Vom Tun und Lassen. Außerdem haben Mogwai The Bad Fire am Start und Bonnie Prince Billy Will Oldham The Purple Bird. Und der Monat endet am 31. Januar mit mal wieder einem Album vom Bluesrocker Benjamin Booker. Das wird Lower heißen. Dann weiß ich aber, was dem Philipp auf jeden Fall gefallen wird und am 31.01. erscheint. Das sind die Helicopters.
Jawohl.
Mit ihrem schon wieder nächsten Album, Overdriver. Seid gespannt, was davon wir nächsten Monat reviewen. Jetzt aber erstmal ganz lieben Dank, dass ihr uns ein weiteres Jahr gehört habt. Und euch beiden ganz lieben Dank, dass es euch gibt.
Danke an dich, Max.
Guten Rutsch.
Guten Rutsch allerseits.
Alles Gute für 2025.
Gutes neues Jahr.
Wir sehen uns nächstes Jahr. Hören uns nächstes Jahr.
Bis denn.
Ciao.
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 Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön. Von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.